Vielen Dank. Wir haben bei uns momentan in der Gemeinde ein Oberthema. Ein aktuelles Thema. Ich will jetzt nicht großartig rumfragen, welches, weil das könnte in die falsche Richtung gehen. Aber wenn ihr die mittendrin zum Beispiel, also unseren Gemeindebrief anschaut, da ist das auch als Thema ausgewiesen. Nachfolge, Jüngerschaft. Also jemanden hinterhergehen und gucken, was der macht und das vielleicht auch so machen. Nachfolge, Jüngerschaft. Und bei der Frage, wem wir nachfolgen, kommen wir vielleicht beim ehrlichen darüber nachdenken, vielleicht in erster Linie auf Menschen. Und das ist ja auch generell nicht so falsch oder so schlecht, denn wir leben nicht alleine, jeder für sich, sondern die meiste Zeit in der Woche sind wir mit anderen irgendwie zusammen. Vielleicht nur mit einem, ne, aber und wenn es bei Aldi in der Schlange ist, ne, aber meistens sind irgendwie immer andere. Und manchmal frage ich mich, wo kommen die vielen Leute plötzlich her? Ne? Also wir waren gestern beispielsweise gestern Abend noch für 2 Stunden im Zoo Krefeld. Gestern hat es geregnet, ne? Habt ihr das gemerkt? Ne? Und wir sind in den Zoo gegangen. Ich habe gedacht, da ist keiner. Wir sind da allein. Aber wo kamen die Leute her? Also bei Regen in den Zoo gehen, also ne? Leute gibt's. Es war schon fast dunkel, fast. Aber wir ahnen es bereits, wenn wir nur Menschen folgen, ihnen nachfolgen, das tun, was sie sagen oder uns dafür interessieren, das hat so seine Grenzen, weil Menschen manchmal falsche oder auch fehlerhafte Gedanken haben und diese auch gern weitergeben, weil sie selber davon überzeugt sind, dass es das Richtige ist. Bleibt also trotzdem noch die Frage, wem ist es wirklich gut nachzufolgen? Zur Zeit von Jesus hat es in Nazareth ein Sprichwort, in Israel ein Sprichwort gegeben, dieses kleine, unbedeutende Städtchen Nazareth betreffend. Kennt ihr das? Genau, ja, also was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ja, das ist vielleicht so wie heute so Bielefeld. Bielefeld gibt es ja gar nicht. Oder? Aha. Also so, das war wahrscheinlich so damals ein kleines, unbedeutendes Kaff. Was kann denn da schon Gutes herkommen? Als wir jetzt in Israel waren und auch in Nazareth, haben wir etwas Gutes gesehen, was da herkommt. Da hat der CVJM nämlich ein Freilichtmuseum geschaffen. Also um nachzubilden, wie zur Zeit Jesu so ein Dorf existiert haben kann, mit verschiedenen handwerklichen und anderen Aufgaben. Und eines davon war ein Hirte. Genau, jetzt könnte das Bild kommen. Das ist das Thema Nachfolge. Das ist noch nicht, also mach mal weiter. Genau, also es ist, okay, das ist halt, und auch noch Sonne drauf. Also ganz links, ne, also das ist der Nachteil bei einem WhatsApp-Foto. Ne? Wenn wir das größer ziehen, wird es auch nicht besser. Und dann fällt noch Sonne drauf. Aber könnt ihr sehen, es sind 2 Gestalten zu sehen. Ne? Und die linke Gestalt von, der ist so angezogen wie ein Hirte zur Zeit von Jesus. Ne? Das ist ein, der hat den Namen gesagt. Wisst ihr den Namen noch? Petra weiß er noch, ne? Nee, echt? Hätte ich gedacht. Also, ne, also der lebt, also das ist jetzt nicht nur einer, der morgens kommt, ins Museum geht und für uns Touristen da so tut, als ob er Schafe und Ziegen hirtet, sondern der lebt da in diesem Freilichtmuseum und hat tatsächlich ein paar Schafe, ein paar Ziegen und hirtet die. Gibt es das überhaupt, das Verb? Hütet heißt das, ne? Genau, danke. Also, der macht wahrscheinlich beides. Der hirtet und hütet sie. Genau, also nur die linke Gestalt. Ne? Das Rechte war jemand anders. Genau. Und er hat gesagt, also Schafe und Ziegen sind schon sehr ähnlich, schon, ne? Und das macht auch Sinn, die beide. War so ein kleiner Pferch, keine 10 Tiere oder so, wenn überhaupt, ne? Und dann zum Schluss hat er noch einen Satz gesagt, bei den vielen Gemeinsamkeiten, diese beide Tiere betreffend, bevorzuge er aber die Schafe. Die Ziegen seien ihm zu zickig. Er muss es ja wissen. Und das bringt uns zu dem bekanntesten Psalm. Ich würde mal sagen, der bekannteste Psalm in der Bibel. Ne? Da. 23, genau. Ne? Also das kommt ja wie aus der Pistole geschossen. Und ich möchte versuchen, großzügigerweise heute in einem ersten Teil, also ne, heute ist nur der erste Teil und dann irgendwann mal noch einen zweiten Teil, zu schauen, ob in dem Psalm 23, wo es ja um Hirte und um Schafe geht, doch auch das Thema Nachfolge für uns durchschimmert. Oder ob das nur so eine zoologische Beschreibung ist oder so eine Hütebeschreibung. Wie eine Hausaufgabe, ne? Genau. Genau, Psalmen sind Anker für die Seele. Sie sind ehrlich und direkt. Und manchmal hilft es, wenn man vielleicht selber keine richtigen Worte hat, mit denen man sich vielleicht angemessen an Gott wenden könnte. Lieder und Gebete zu lesen, die schon vor langer Zeit auch anderen Menschen geholfen haben. Angemessene und auch manchmal deftige, harte, kritische Worte. Das, was einem manchmal auf der Seele liegt, Gott sagen zu können, zu dürfen. Den Psalm 23 kann man allerdings nur richtig verstehen, wenn man sich mit Schafen und Hirten auskennt. Und wir hätten den Mann vielleicht fragen können, ob er vielleicht Lust hat, mit nach Deutschland zu fliegen und uns ein kleines bisschen einzuweisen, aber dann wäre er ja nicht mehr da. Ne? Also das ging nicht. Deshalb möchte ich genau, fragen, wie viele Schäfer sind heute Morgen hier unter uns? Das ist sehr übersichtlich. Schäfer oder Schäferinnen? Genau. Aha, einer. Also ich meine jetzt aber die richtigen, ne? mit so einem langen Mantel, mit so einem Stock und mit Schafen. Oder? Gut, eine, Renate. Der Onkel, wenn du es gewusst hättest, wäre der Onkel vielleicht, oder? Der ist Schäfer, der Onkel? Der Warsch, ja. Immerhin, ja, das lassen wir gelten. Und der hat ja bestimmt auch einiges erzählt. Mhm. Dann kannst du gleich mal sehen, ob das stimmt, was ich jetzt hier sage. Ne? Oder wenn es eine Stelle gibt, wo du sagst, nee, das war völlig daneben, ne? Dann ne, sagst du Bescheid. Deshalb vielleicht am Anfang, damit wir den Psalm 23 wirklich richtig verstehen, so eine kleine Schafkunde. Ja, genau. Aber das Bild mit den Schafen ist eines der Bilder, die damals in der Bibel geschrieben sind und die für uns heute auch noch begegnen. Also, ne? Doch, ne? Ja. In der Bibel werden wir als Menschen häufig mit Schafen verglichen. Und Jesus vergleicht sich mit einem guten, mit einem Hirten. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nicht mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Johannes 10, einige Verse daraus. Psalm 23 ist von wem geschrieben? David, genau. David hatte in seiner Jugend einige Zeit als Schafhirte gearbeitet. 1. Samuel kann man das nachlesen. Er kannte sich also damit aus. Wenn der David über Schafe und einen Hirten schreibt, dann weiß er, wovon er da schreibt. Erster Fakt. Schafe sind Herdentiere. Sie brauchen die Herde, sie brauchen Gemeinschaft mit den anderen. Und im Prinzip, sage ich mal, geht es uns Menschen da ja auch nicht großartig anders, oder? Zweitens, Schafen fehlt der Überblick über das große Ganze des Lebens. Sie sind meist mit Dingen beschäftigt, die für ihr Überleben wichtig sind. Essen, verdauen, schlafen, bewegen. Bitte noch was? Trinken nehmen wir noch mit rein, na klar. Und auch wir Menschen müssen schlafen, essen, trinken und sind auch immer mal in Bewegung. Jetzt vielleicht einige nicht so, aber generell. Drittens, wenn man Schafe sich selbst überlässt, verwahrlosen sie. Auf sich selbst gestellt stehen sie in der permanenten Gefahr, sich zugrunde zu richten. Sie verfilzen, sie können ganze Landstriche verwüsten und sie riskieren ihr Leben für ein saftiges Stück Gras. Wenn so am Abhang, ne? Am Abhang noch so ein schönes saftiges Stück Gras ist, ne? Das will ich haben, ne? Dann kann es schon mal knapp werden. Kennen wir das oder ist das bei uns Menschen ja so ganz anders? Gibt es nicht manche Mitmenschen, die eher so vor sich hin vegetieren, als dass sie wirklich leben? Viertens, Schafe sind Gewohnheitstiere. Sie bewegen sich gern in einem bestimmten Gebiet und können Pfade sehr tief austreten, weil sie immer die gleiche Strecke laufen. Dabei gewöhnen sie sich auch an schlechte und für sie ungesunde Dinge, wie zum Beispiel das Trinken aus schmutzigen Pfützen. Sie realisieren nicht, dass sie sich damit unter Umständen in Gefahr bringen, weil dort allerlei Ungeziefer nur darauf wartet, sie als einen neuen Wirt zu begrüßen. Und uns, geht es uns nicht manchmal auch so? Wir haben auch bestimmte Gewohnheiten, von denen wir nicht lassen. Auch nicht, wenn wir wissen, dass diese Gewohnheiten nicht immer wirklich richtig gut sind. Ob es das Rauchen ist, mangelnde Bewegung, ungesunde einseitige Ernährung, das sind erstmal so drei relativ harmlose Gewohnheiten. Es ist nicht einfach, Gewohnheiten zu ändern, auch nicht die, von denen wir eigentlich wissen, dass sie nicht wirklich gut für uns sind. Und manchmal haben diese Gewohnheiten sogar Macht über uns. Und da geht es uns eben auch nicht so viel anders als den Schafen. Fünftens, Schafe sind halsstarrig. Sie starren auf die saftige Weide. Eine ganze Weile. Sie versuchen, ihren Interessen zu folgen, auch wenn es sie in Gefahr bringt. Sie lassen sich von den einfachsten Bedürfnissen leiten. Nun kann man vielleicht antworten, dass wir Menschen in diesem Punkt doch wesentlich zivilisierter sind. Aber kennst du das nicht vielleicht auch, auf die saftige Weide zu starren? Das Gras beim Nachbarn ist irgendwie immer noch ein Tick saftiger als mein eigenes. Nicht, Gisela? Nee, eure Nachbarn nicht, die haben gar kein Gras. Doch. Ich wage zu behaupten, manchmal sind wir auch nicht weit weg davon. Sechstens, wenn Schafe umfallen, zum Beispiel wenn sie zu viel Wolle haben und sehr schwer sind, passiert das nämlich öfters, dann kippen die um. Ja, die können, ne? Genau, die wollen nicht umkippen. Also wenn die dann umkippen, dann können sie nicht, häufig nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen. Dann wird es schwierig. Eine Schutzstarre. Stefan hat es mal gesehen. Mhm. Und dann ist das Problem bei den Schafen, es sammeln sich Gase in ihren Pansen, die die Blutzirkulation beeinflussen. Und im schlimmsten Fall sterben sie dann. Hast du es von dem Onkel mal gehört? Sowas? Renate hat es bestätigt. Ja. Und dennoch kennt vielleicht mancher auch von uns Situationen im Leben, wo wir wörtlich oder vielleicht im übertragenen Sinn umgefallen sind. Jemanden brauchen, der uns wieder aufrichtet, der uns wieder hilft, in die Spur zu kommen. Und das letzte, das siebte aus der kleinen Schafkunde. Im Prinzip gedeihen Schafe nur gut, wenn sie in der Obhut eines guten Hirten sind. Ein guter Hirte kümmert sich um seine Schafe. Das ist nicht nur so eine Redewendung, so eine Floskel in der Bibel, sondern das ist tatsächlich so. Der für sie sorgt und sie beschützt. Und ich bin echt froh, so einen guten Hirten zu haben. Das Problem ist nur, wer will schon gerne Schaf sein? Oder Ziege? Aber wir bleiben mal heute bei den Schafen. Und ich weiß das. Dieser gute Hirte sorgt für mich und er beschützt mich. Und deswegen schauen wir jetzt in den Psalm 23. Der Psalm 23 wird von zwei interessanten Phänomenen durchwoben. Zwei Sachen, die in dem ganzen Psalm so drinstecken. Das erste ist, das haben wahrscheinlich die meisten schon mal gehört, dieser Wechsel von dem unpersönlichen er ist mein Hirte, er weidet mich auf grüner Aue, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße, hin zum ganz persönlichen Du. Ja, es gibt da so einen Punkt. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch, du salbst mein Haupt mit Öl. Diese Wendung zum persönlichen Vertrauten hat gute Gründe. Das ist nicht einfach nur so, ne, hat David so zufällig ausgewürfelt. Eine zweite Bewegung, die in diesem schönen Psalm drin steckt, hängt mit dem typischen Jahresverlauf für Schafe im Nahen Orient zusammen. Das hätte eigentlich hätte der auch mal erzählen können. Das wäre auch mal interessant gewesen. Vielleicht hat er es ja. Es war ja in Englisch. Ich habe nicht alles verstanden, aber mal sehen. Beim Jahresverlauf. Am Anfang steht der Hirte, der das Schaf führt, hin zu der grünen Aue, zu frischem Wasser. Schafe müssen dabei in Bewegung bleiben. Und es geht immer weiter, auf rechter Straße. Durch finstere Bergtäler, in denen auch im Sommer nur mittags etwas Licht durchscheint. Rauf auf die Hochebenen, teilweise jenseits der Baumgrenze. Ja, wir haben im Süden von Israel, in der Wüste Negev, haben wir also jetzt keine Schafe gesehen, sondern, was waren das? Steinböcke. Da haben wir uns gefragt, wovon leben die? Da gab es nur Sand und Steine. Es ist mir ein Rätsel. Aber Schafe werden auch auf Hochebenen geführt, auch teilweise jenseits der Baumgrenze. Dort wird ihnen durch einen Hirten ein Tisch bereitet, trotzdem etwas zu essen besorgt, dahin geführt, wo auch in höher gelegenen Regionen etwas zu essen ist, wo sie weiter speisen können. Der Hirte kennt die Gegend, hat einen genauen Plan im Kopf, wie es weitergeht. Und dann brauchen sie noch mehr. Sie brauchen eine Salbung in Form einer Salbe, damit sie im Hochsommer nicht von Fliegen und anderen Ungeziefer geplagt werden. Und zum Winter geht es wieder runter vom Gebirge nach Hause in den Stall. Immer in Bewegung in den Stall, in das Haus des Herrn, in das Haus des Hirten. Schafe sind irgendwie immer in Bewegung. Das kommt in dem Psalm rüber. Das erscheint uns vielleicht gar nicht so. Wenn wir irgendwo sind, ne, und da grast eine Schafherde, dann denkt man schon, die stehen schon immer da. Und morgen sind sie wahrscheinlich auch da. Aber Schafe sind immer in Bewegung. Ich möchte gerne auf die ersten drei Verse heute nur eingehen. Der erste Vers, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dieser Psalm beginnt mit einer Vertrauensaussage. Der Herr, Jahwe, der Bundesgott Israels, der das Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten herausgeholt hat, befreit hat, dieser Herr ist mein Hirte. Neutestamentlich können wir das mit Johannes 10 vergleichen. Jesus ist mein guter Hirte. Ein guter Hirte unterscheidet sich natürlich von einem schlechten, der eine Herde sich nur selbst überlässt, sie nicht schützt und sich letzten Endes nicht für sie interessiert. Aber der Herr ist mein Hirte. Das sagt, Wir gehören zusammen. Ich will mit ihm leben. Ich brauche ihn. Seine Fürsorge, seinen Schutz, seine Versorgung. Und weil er es ist, der mein Hirte ist, deswegen wird mir nichts mangeln. Weil der Hirte eben, der ist nicht nur von der Statur größer als so ein Schaf, ne, kann ein bisschen, der kann nicht nur ein bisschen weiter gucken, der hat auch ein bisschen mehr Hirn und ein bisschen mehr Überblick, was die Schafe wirklich brauchen. Weil ich mich auf ihn verlassen kann, weil er mich nicht im Stich lässt, dieser gute Hirte. Weil er für mich ist. Er ist für mich. Für mich. Es gibt ein sehr schönes Segenslied, wo das auch deutlich rüberkommt. Ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Hat er nicht seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles andere auch schenken? Nach Römer 8. Der zweite Vers. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. So wie Erich jetzt gerade führt. Weiß der gute Hirte, was ein Schaf braucht? Saftiges Weideland und frisches, also nicht abgestandenes oder verunreinigtes Wasser. Dabei können Schafherden nur dann in Ruhe lagern, wenn ein Hirte bei ihnen ist. Der Hirte sorgt dafür, dass es keine Spannungen gibt, auch unter den Tieren. Es ist ja nicht so, dass alle Schafe immer einer Meinung wären, dass es da keinen Streit und kein Gerangel gäbe. Das ist ja nicht, ne, das ist ja nicht nur bei uns Menschen. Das ist auch bei den Schafen. Aber wenn ein Hirte in der Nähe ist und vielleicht sogar noch Hirtehunde, dann wissen die Schafe, da ist einer, der guckt, wenn sich zwei wieder an die Köppe kriegen. Der greift da ein. Dann können sie zur Ruhe kommen und sich lagern. Bei guter Pflege und weiser Behütung können Schafe ganze Landstriche fruchtbar machen. Aber auch das Gegenteil kann passieren. Umgekehrt können auch ganze Landstriche zu Wüsten durch Schafe gemacht werden. Hä? Wie kann das denn passieren? Wenn der Hirte nicht aufpasst und die Schafe sich nicht bewegen und immer zu lange auf einem Platz bleiben, dann fangen die Schafe an, nicht nur die Pflanzen oben abzufressen, sondern die ganze Pflanze rauszuholen mit der Wurzel. Und wenn die Wurzel einmal raus ist, dann wächst da nichts mehr. Vielleicht ein bisschen Unkraut, aber nichts wirkliches Interessantes. Wenn sie sich selbst überlassen sind, dann gehen sie ihre eigenen Pfade. Und da, wo so eine Schafherde drüber gewalzt ist, wird es auch schwierig mit dem Nachwachsen. Trifft dich das, wenn du mit einem Schaf verglichen wirst? Ist Schafsein attraktiv genug? Wenn ich behaupte, dass du die liebevolle Hand Gottes brauchst, um wirklich zu gedeihen, sind wir nicht beeinflusst von der gesellschaftlichen Auffassung der Selbstverwirklichung? Ich kriege mein Leben doch so im großen Ganzen selber hin. Eigentlich sind wir doch erwachsen genug. Wir haben Geld, Zeit, Hirn. Wir schaffen das doch eigentlich so ganz gut, durchs Leben zu kommen. Bist du jemand, der wirklich der Meinung ist, dass du jemand anders brauchst, damit du ein einigermaßen sinnvolles, akzeptables Leben führen kannst? Ist das Schafsein etwas, was uns anspricht? Oder ist dieser gesellschaftliche Einfluss, steht der vielleicht dem im Weg? Wer will denn schon Schaf sein? Also das Schaf als solches unter Kindern hat nicht so einen Top-Stellenwert. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht an eure Schulzeit. Ne? Wer als Schaf betituliert wurde, ne? das war kein Kompliment. Genau. Ich habe doch studiert und ich gebe doch immer mein Bestes im Leben. Ich habe mir meinen Erfolg selber erarbeitet. Was soll ich denn Schaf sein? Was brauche ich denn einen Hirten, der mich durchs Leben führt? Aber haben wir schon darüber nachgedacht, wer letztendlich doch dafür verantwortlich ist, dass du erstens in dieser Zeit, in der wir jetzt alle leben und nicht im 1523, wo es vielleicht noch ein bisschen ungemütlicher war, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass es Gott war, der dir Fähigkeiten, Gaben, Talente gegeben hat, dass du eine Ausbildung machen konntest, studieren konntest, dich mit anderen Menschen verbinden, was auch immer? Wir meinen manchmal, wir wären total frei und schaffen es irgendwie im großen Ganzen aus eigener Kraft. Aber im Grunde genommen ist jede Freiheit, die wir auch genießen dürfen, eine bedingte Freiheit. Und wenn du all deiner Privilegien, die du so hast und die du angesammelt hast in deinem Leben, plötzlich und spontan beraubt werden würdest, was bleibt dann übrig? Im OP-Leibchen, also ne, was man so von einer OP bekommt, das ist nicht stylisch, glaube ich. Ne? Das ist so semi-stylisch. Ne? So. Im OP-Leibchen sehen alle gleich aus. Da spielt dein Bankkonto in dem Moment keine Rolle. Okay, man kann sagen, ich habe vielleicht einen Chefarzt, ne? und nicht so ein Hilfsarzt. Ne? Also ein Arzt im Anfangsdienst. Aber im OP-Leibchen auf dem OP-Tisch sind wir alle Menschen schon mal gleich. Da spielt es keine Rolle, welchen Titel du hast oder hattest, wie viel Geld auf deinem Konto ist. Dann geht es um Leben und Tod. Wir sind abhängig von Gott, der uns das Leben geschenkt hat. Und der dritte Vers. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich denke und ja, wir brauchen auf unserem Lebensweg auch Erquickung, Erfrischung, immer wieder. Wenn ich jetzt noch die anderen drei Verse machen würde, dann könnte es passieren, ne, dass sich Paare aneinander schmiegen und die Köpfe, ne, und dass man so ein bisschen zur Ruhe kommt und auf die Uhr guckt. Genau. Wir brauchen auch Erfrischung. Wie ein kühles Glas frisches Wasser an einem heißen Sommertag. Es ist fast schon gar nicht mehr wahr, aber es gab auch in diesem Jahr Sommer und da war was Kühles zu trinken, war eine schöne Sache. Können wir das glauben, dass Gott gut für uns ist in unserer Nachfolge? Dass er es gut mit uns meint, dass er uns erfrischen möchte und nicht nur immer zu harten, anstrengenden Aufgaben und Herausforderungen bereit machen will, sondern dass er uns einfach auch mal nur Gutes tun will, uns zu frischem Wasser führen möchte, unsere Seele erfreuen, erquicken möchte. Auf der anderen Seite wird hier, wie auch an anderen Stellen im Psalm 23, deutlich, dass wir eben diese Erfrischung wirklich brauchen, weil wir oft müde, abgeschlagen sind, vielleicht auch abgehetzt, so in der Gefahr stehen, umzufallen und dann natürlich auch wieder aufstehen müssen. Deshalb ist es so wichtig, dass die Hirten immer wissen, ob alle Schafe an Bord sind. Wenn nur eins fehlt, ne, dieses Gleichnis bei 100 Schafen, könnten wir denken, naja, gut, bisschen Schwund ist immer eins. Naja, 99 habe ich. Wir sollen doch auf das schauen, was da ist. Auf die 99. Eins. Nein. Dem guten Hirten ist das eine genauso wichtig wie die 99, die noch da sind. Natürlich muss er irgendwie Vorsorge treffen, dass während der nach dem einen sucht, die anderen 99 nicht gerade in dem Moment dem Wolf begegnen oder wem auch immer. Aber wenn nur eins fehlt, macht sich der Hirte auf, um es zu suchen. Es könnte umgefallen sein, in Todesnot geraten sein. Es könnte in dorniges Gestrüpp festgelaufen sein, nicht von alleine herauskommen. Da braucht es jemanden, der danach schaut, der gute Hirte, der es sucht, findet und wieder zur Herde zurückbringt. In diesem schönen Gleichnis in Lukas 15 beschrieben. Und dann führt der Hirte die Herde weiter, alle 100. Denn nichts ist schlimmer, als wenn Schafe zu lange auf der Stelle weiden. Das habe ich ja mehrfach jetzt gesagt. Schafe müssen, sollen in Bewegung sein. Sie brauchen die Führung dabei, eines Hirten, eines guten Hirten, der sie auf rechter Straße führt, also auf dem Weg, der weitergeht, der den Überblick hat, der schon sieht, wo dieser Weg hinführt. Wir können nur maximal bis zum Horizont gucken. Wisst ihr, wie weit das ist, bis zum Horizont? Wie viele Kilometer? 10? Elke, du weißt es, ne? 7 bis 8 Kilometer ist das nur. Wir können nur 7 bis 8 Kilometer gucken. Ich meine, hier in der Auerstraße wird es knapp, ne? Das ist nicht ganz so weit, aber 7 bis 8. Der gute Hirte kann darüber gucken. Weiter. Der gute Hirte kennt den Weg. Er weiß, wo es weitergeht. Er hat sich in der Regel vorher viele Gedanken darüber gemacht, wo die Schafe immer wieder frisches Gras und frisches Wasser herbekommen, um zu gedeihen, dass seine Schafe gut drauf sind, wachsen und sich vermehren. Wie hat Gott dich bisher in deinem Leben geführt? Kannst du das sehen? Kannst du das nachvollziehen? Bist du bereit, ein Schaf zu sein und dich von einem anderen führen zu lassen? Kannst du das sehen, dass es gut ist, sich einem guten Hirten anzuvertrauen? Manchmal sieht man die Führung Gottes erst im Nachhinein. Für mich war das so eine wichtige Erkenntnis in meinem Leben. Ja, es gibt immer wieder Punkte, wo ich erkannt habe, dass Gott mich geführt hat. Das bedeutet aber auch, dass ich genug loslasse und warte, in welchen Weg, in welche Richtung mich Gott führt. Dass ich das auch aushalte, wenn es so eine Gabelung, so eine Entscheidung gibt, wo es für mich vielleicht möglich ist, sowohl nach links als auch nach rechts zu gehen. Das auszuhalten und auch mal zu fragen und zu warten, wo führt Gott mich lang? Weil beide Wege gleich möglich scheinen. Ich kann mich diesem guten Hirten anvertrauen in meiner Nachfolge. Ich kann mich fallen lassen, kann darin ruhen, weil ich weiß, dass er es gut meint und mich kennt.